Am Freitagabend bekam ich um 9:30 einen Anruf und normalerweise gehe ich nicht so spät ans Telefon oder ich schaue erstmal drauf, was ist da für eine Nummer. Gut, eigentlich sollte man als Pastor immer gehen, es könnte immer einen Notfall geben. Und dann war da irgendwie eine komische Nummer. Ich sah nur 0190 und dann dachte ich, ja, das sind irgendwie solche Callcenter, die einen zu den unmöglichsten Zeiten anrufen und nerven, weil sie irgendwas verkaufen wollen. Aber irgendwie bin ich dann trotzdem rangegangen und habe dann gesehen, es war gar nicht 0190, sondern es war 001, ein Anruf aus Amerika, bekomme ich eigentlich selten, aus Texas. Stefan Schmid, den kennt ihr auch, der predigt hier auch ab und zu, ursprünglich aus Kaufbeuern, rief mich an und fragt mich, ja, wie geht's dir, ich habe an dich gedacht, ich wollte dich fragen, ob ich irgendwas für dich beten kann. Fand ich ja nett. Und dann haben wir uns unterhalten und gesprochen und ich habe ihm einige Dinge gesagt, die mir auf dem Herzen liegen. Ich habe ihn auch gefragt, wofür wir für ihn beten können. Er braucht ein neues Auto, sagte er. Sein Jeep, der schon fast 500.000 Kilometer hat, der gibt seinen Geist auf und er wäre dankbar, wenn er ein neues Fahrzeug bekommen könnte. Also wenn jemand das auf dem Herzen hat, Stefan Schmid arbeitet bei Mercy Ships in Texas. Ein neues Auto zu spendieren, seid ihr herzlich eingeladen. Könnt ihr gerne auf mich zukommen. Oder auch mit dafür beten natürlich. Und andere Anliegen. Mercy Ships baut, habe ich gar nicht gewusst, habe ich jetzt erst von ihm erfahren. In China ein neues Missionsschiff, das noch größer ist als das jetzige, die African Mercy. Für 650 Mann Besatzung, Kostenpunkt 125 Millionen Dollar. Und es sind schon 110 Millionen Dollar zusammen, sagt er, das ist das Wunder, aber es fehlen noch 15 Millionen. Aber sie sind zuversichtlich, dass auch das Geld reinkommen wird. Fantastisch, was Gott tut. Aber ich war vor allem fasziniert davon, dass er mich anruft und mich fragt, dass er für was er beten kann. Und ich habe ihm persönliche Dinge gesagt, aber auch er wollte vor allem auch Gemeindeanliegen wissen. Ich habe ihm einige Dinge gesagt, was hier so läuft, unter anderem auch der Nachmittag heute mit den Flüchtlingen, habe ihm ein bisschen von der Flüchtlingsarbeit erzählt, fand er ganz toll. Und er hat uns sehr ermutigt, also mich persönlich und uns als Gemeinde, und er sagt, ich spüre, bei euch ist etwas im Aufbruch und ihr seid ein Vorbild für die ganze Region. Und das fand ich irgendwie klasse, dass er das so gesehen hat oder so spürt. Und ich empfinde das auch so, da ist etwas im Aufbruch, Gott tut Neues, geistlicher Aufbruch. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird in Zukunft. Es gab auch schon zwei in den letzten, na gut, die erste ist vielleicht schon über einem Jahr her, Prophetien, dass sich himmlische Heerscharen hier sammeln um unser Gebäude oder hier am Hühnerberg und bereitstehen für den Einsatz. Aber sie sind noch etwas gelangweilt, war in einer der Visionen, wurde das so geäußert, weil sie nicht genug zu tun haben. Und ich spürte in der letzten Gebetszeit, in der Ältestensitzung, oder war es in der vorletzten, hatte ich den Eindruck, diese himmlischen Heerscharen setzen sich in Bewegung. Da ist irgendwie Aufbruchsstimmung im Lager der Engel. Und sie spüren auch, dass etwas in Bewegung ist unter uns. Bin sehr gespannt, wie das aussehen wird und was dort geschehen wird. Ich finde es auch super, dass hier nächste Woche die Jugendveranstaltung stattfindet. Wie heißt das Programm noch? Jesus House, genau. Die ganze Woche, ihr seht hier schon, ist Technik aufgebaut für die Veranstaltung und die Jugend ist da sehr im Einsatz. Ich finde es auch wichtig, dass wir das unterstützen mit Gebet. Dürfen eigentlich auch Erwachsene kommen? Ist jemand vom Jugendleitungsteam da? Zurückhaltung bei den Jugendlichen. Okay. Sie wollen nicht Nein sagen. Okay. Aber super, dass das hier durchgeführt wird und wir beten natürlich mit dafür, dass viele junge Menschen dort Jesus erleben und zum Glauben kommen. Wisst ihr, was am 5. August 2010 passiert ist? Hat jemand das in Erinnerung? Ist das ein Datum, was jemand abgespeichert hat für sich innerlich? Am 5. August 2010 um 14 Uhr ereignete sich ein schweres Unglück in San Jose, ein Grubenunglück in dem Kupfer- und Goldbergwerk, 45 Kilometer nordwestlich von Copiapo, das ist im Norden von Chile. Infolge eines schweren Bergschlags, das heißt innerhalb dieses Berges, innerhalb dieser Mine, setzte sich ein riesiger Gesteinsbrocken. Das heißt, dass der die Größe und das Gewicht hatte von zweimal dem World Trade Center. So Felsen setzte sich in Bewegung, brachte die gesamte Mine zum Einsturz und jeden Ausgangsweg. 33 Bergleute waren in der Zeit dort an der Arbeit, in 700 Meter Tiefe unter der Erde. Alle Fluchtwege waren versperrt. Die Männer konnten sich mit eigenen Anstrengungen nicht mehr retten und befreien. Und die Rettungskräfte, die dann im Einsatz waren, die standen vor einer schier unlösbaren, menschlich betrachtet eigentlich vor einer auswegslosen Herausforderung. Es brauchte ein Wunder. Und wir schauen mal in die erste Szene aus dem Film rein. Rettung und Befreiung habe ich dieses Predigtthema überschrieben. Das ist das wichtigste und das wahrscheinlich häufigste Thema der Bibel. Es gibt auch noch andere Themen. Heilung würde zum Beispiel auch dazugehören, die auch wichtig sind. Natürlich auch Trost und andere Themen. Aber Rettung und Befreiung ist ein ganz zentrales Thema. Thomas hat interessanterweise, obwohl wir uns nicht abgesprochen waren, auch schon aus Lukas 19, Vers 10 zitiert, die Geschichte von Zachäus. Und ich habe auch diesen Vers hier mit aufgenommen. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist seine Mission gewesen. Und diese Mission, die hat er auch an seine Jünger und später dann auch an seine Kirche übertragen. Das ist das Anliegen Gottes. Jesus ist auf die Erde gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dazu gehörte natürlich dann auch sein stellvertretendes Opfer, sein Tod am Kreuz, an dem er für unsere Schuld bezahlte. Auch das war ein Teil von dieser Mission, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war sein ganzes Herz. Und das ist bis heute sein ganzes Herz, Menschen zu suchen und sie zu retten aus jeder Form und jeder Facette von Verlorenheit und Gefangenschaft. Und ich wünsche mir, dass jeder Mensch, jeder einzelne Besucher heute Morgen im Gottesdienst, der das noch nicht persönlich erlebt hat, und nicht von Herzen sagen kann, ja, ich bin auch gesucht und gerettet worden von Jesus. Ich bin gefunden worden von ihm und jetzt bin ich gerettet. Ich bin ein Kind Gottes. Jeder, das für sich noch nicht hundertprozentig weiß. Und wenn du nachts im Schlaf aus deinem tiefsten Albtraum aufwachst und man dich fragt, bist du gerettet, bist du ein Kind Gottes und das nicht von Herzen sagen kannst, dann wünsche ich dir, dass du heute diese Entscheidung triffst und dass du das für dich so klar machst, und der Heilige Geist das in deinem Herzen für dich so klar macht, dass dich nichts und niemand davon abbringen kann, beziehungsweise dir das rauben kann, weil das ist das Allerwichtigste, was wir brauchen in unserem Leben. Dazu ist Jesus gekommen. Seine erste Predigt, die er hielt in Kapernaum, begann er mit folgenden Worten. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden die frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Das war ein Zitat einer Prophetie aus Jesaja 61, in der der Prophet das schon Jahrhunderte vorher weissagte, dass es geschehen würde. Und als Jesus diese Predigt hielt, sagt er, und heute hat sich vor euren Augen dieses Schriftwort erfüllt. Ich bin derjenige, sagt Jesus, der gekommen ist, um diese frohe Botschaft zu bringen. Zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, und Freilassung auszurufen, den Gefangenen, Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, Rettung und Befreiung. Rettung ist das eine, gerettet werden für die Ewigkeit, gerettet werden aus einer Verlorenheit, was bedeutet das? Aus einer getrennten Beziehung zu Gott, aber auch Befreiung aus allen möglichen Dingen, die uns hindern, die uns gefangen nehmen in irgendeiner Form, Süchte, Sünden, schlechte Charaktereigenschaften, Angewohnheiten, die uns quälen, von denen wir nicht loskommen. Daraus will uns Jesus befreien. Und er hat die Macht dazu. Und er hat die Kraft dazu. Es ist bei mir passiert. Es ist bei vielen von euch passiert. Bei den meisten, denke ich, die heute Morgen hier sind. Und es kann auch im Leben von jedem passieren, der das noch nicht erlebt hat und noch nicht gespürt hat. Und für sich noch nicht klar gemacht hat. Und das ist auch Gottes Wunsch für heute Morgen. Schauen wir uns die zweite Szene an. Die Wahrheit ist, dass letztendlich jeder Mensch Rettung und Befreiung braucht. Die Bibel macht das ganz deutlich. Im Römerbrief, in den ersten Kapiteln, schreibt der Apostel Paulus sehr ausführlich darüber, dass es keinen Menschen gibt, der aus eigener Anstrengung vor Gott bestehen könnte. Durch seine eigenen guten Werke, durch seine eigenen Taten, durch seine eigene Anstrengung sich den Weg zu Gott bahnen könnte. Und deswegen ist dieser Film auch so gut und so eindrücklich für dieses Thema. Im Grunde geht's allen Menschen so wie diesen eingeschlossenen Bergleuten in 700 Meter Tiefe. Aus eigener Anstrengung, aus eigener Kraft hätten sie sich nie befreien können aus ihrer Notlage. Aussichtslos. Da war steinharter Felsen, dieses Diorit. Dieser große Felsen, von dem der Ingenieur gesprochen hat, Diorit ist doppelt so hart wie Granit, hat er gesagt. Es sind über 20 der hochwertigsten Diamantenbohrer, die da angeschafft wurden, abgebrochen, als sie versucht haben, darunter zu bohren durch diesen Stein. Wie hätten sich die Männer da durchgraben sollen mit ihrem Werkzeug nach oben? Niemals wäre es einem von ihnen gelungen, aus dieser Finsternis, aus dieser Falle heraus nach oben ins Licht zu kommen. Und genau so geht es uns Menschen. Aus eigener Anstrengung, aus eigener Kraft kann sich kein Mensch retten, kann sich kein Mensch befreien. Und wir alle sind abgewichen. Jeder von uns ist verloren. Jeder von uns hat Mangel an der Herrlichkeit, heißt es dort im Römerbrief. Da ist keiner, der gerecht ist, nicht einer. Viele Religionen versuchen irgendwie Wege aufzuzeigen. Und nicht nur Religionen, sondern Philosophien und Weisheiten von Menschen, wie wir ein besseres Leben führen können, wie wir sogar eben in den Religionen, wie wir uns zu Gott hocharbeiten können, wie wir bessere Menschen werden können und so weiter. Und vieles von dem ist sicherlich auch wahr und hilfreich. Aber die entscheidende Wahrheit ist die, dass wir es nie schaffen werden, uns selber zu befreien, uns selber zu verbessern und vor allem nie schaffen werden, aus eigener Kraft in Verbindung mit Gott zu kommen. Kein Mensch von uns hätte das geschafft und hingekriegt. Es brauchte den Retter oder die Retter in diesem Fall, in dem Film. Und für uns, es brauchte eine Rettung von Gott. Es brauchte den Retter Jesus Christus. Und das heißt ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott hat das gesehen. Gott hat unsere Verlorenheit gesehen. Und Gott sieht sie noch heute bei uns selbst, bei jedem Menschen auf der Erde. Und er leidet darunter. Es bricht sein Herz. Das heißt in dieser Geschichte von Zachäus, da ist Freude über jeden einen einzigen Sünder, der zur Buße kommt. Freude im Himmel, da ist ein Fest. So sehr liebt Gott nicht nur die Welt, sondern jeden einzelnen Menschen. Dass wenn ein Mensch zu Jesus findet, wenn ein Mensch die Rettung für sich selber annimmt, erfährt, erlebt, wieder in Verbindung mit Gott kommt, das ewige Leben geschenkt bekommt, dass wenn bei einem Menschen das passiert, dass da eine Party ist, ein Jubel ausbricht im Himmel. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist doch Wahnsinn. Das ist Gottes Herz. Rettung heißt, die Trennung von Gott wird aufgehoben. Ich denke, ich weiß es und viele von euch wissen es, was es bedeutet, in Trennung von Gott zu leben oder gelebt zu haben. Was das für eine Verzweiflung ist, was für eine Finsternis, was für eine Not. Und im Gegensatz dazu, was für eine Freude, was für ein Frieden, was für eine Gewissheit, wenn man dahin zurückfindet. Befreiung heißt, dass wir Vergebung für unsere Schuld erfahren. Weil wie schlimm kann es sein, wenn das Gewissen Menschen quält und sie nicht zur Ruhe kommen über die Dinge, die sie falsch gemacht haben. Ich weiß es selbst. Das kann schlimmer sein als jede Krankheit. Das kann schlimmer sein als jeder körperliche Schmerz. Dieses Gewissen, das einen quält, die Schuld und die Ungewissheit. Was wird mit mir sein, wenn ich sterbe? Wo werde ich enden? Wo werde ich hinkommen? Und im Gegensatz dazu, was für eine Befreiung, wenn wir Vergebung erleben für unsere Schuld. Das ist Erlösung. Befreiung heißt auch, von der Macht der Sünde und des Teufels befreit zu werden. Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, um uns unsere Schuld zu vergeben, sondern auch, um uns aus der Macht des Teufels und der Sünde zu befreien. Wir dürfen ihm alles bringen, was wir falsch gemacht haben. Wir dürfen um alles um Vergebung bitten. Und die schlimmsten Sünden werden vergeben, weil Jesus dafür bezahlt hat. Und wir dürfen auch mit den Dingen kommen, die uns quälen, die uns gefangen halten, die uns binden. Jesus hat gesagt, ich will Befreiung ausrufen aus dem Kerker. Freilassung den Gefangenen. Nicht nur Vergebung, nicht nur Trost, sondern auch Befreiung. Befreiung aus jeder Form von Sucht. Befreiung aus jeder Form von Angewohnheiten, die uns quälen. Aus denen wir nicht freikommen, von denen wir nicht loskommen. Jesus kann unser Leben komplett erneuern und verändern. Und uns zu neuen Menschen machen. Das heißt im 2. Korintherbrief, diejenigen, die in Christus sind, die das für sich selber angenommen haben, die diese Rettung erfahren haben und diese Befreiung erfahren haben, die sind zu neuen Kreaturen geworden. Sie sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Gott kann uns komplett umkrempeln. Er hat es bei mir getan und er ist immer noch dabei. Und ich wünsche mir noch mehr Durchbrüche, noch stärkere Durchbrüche, weil ich glaube, da ist noch mehr. Noch mehr an Freiheit dieser Kinder Gottes, noch mehr an Kraft, noch mehr an Power von dem, was Gott freisetzen will, wenn wir wirklich aus jeder Form von Gefangenschaft, und oft sind das so Gedankengebäude, Gefangenschaften, die in unseren Köpfen sind, wie wir über uns selber denken, was wir uns selber nicht zutrauen, der Unglaube. Das heißt einmal, dass wir durch Christus Festungen, Gedankenfestungen niederreißen können. Stell dir vor, du könntest ganz anders über dich selber denken. Über deine Zukunft und auch über deine Vergangenheit und über deine Gegenwart natürlich, sowieso. über dein Wesen, über deinen Charakter, über deine Möglichkeiten. Das heißt Befreiung. Jesus hat den Weg dafür freigemacht. Er ist der Retter. Er ist gekommen, um uns aus dieser Gefangenschaft rauszuholen. Was ich sehr schön finde in diesem Film ist, oder das heißt schön, eindrücklich, wie diese Aussichtslosigkeit der Bergleute unten dargestellt wird. Sie sind wirklich verzweifelt. Sie halten an jedem Strohhalm fest. Und sie wünschen sich natürlich, sie hoffen darauf, dass jemand kommt, der sie rettet. Und ich glaube, so geht es auch den Menschen in der Welt. Den Menschen um uns herum. Vielleicht lassen sie es nicht durchblicken. Vielleicht sehen sie nach außen hin zufrieden aus und man denkt, es ist doch alles in Ordnung. Denen geht es ja genauso gut wie uns, die wir Kinder Gottes sind, aber das stimmt nicht. In der Tiefe ihres Herzens sind Menschen ohne Jesus verloren und verzweifelt. Und manche beten vielleicht auch heimlich. Ich wünsche mir Veränderung und Gott, wenn es dich gibt, dann kannst du mich hier rausholen. Dann kannst du mir ein neues Leben schenken. Dann kannst du mich befreien. Das war übrigens auch mein erstes Gebet. Der Anfang meines Weges zu Jesus. Das war noch nicht die Rettung. Aber genauso wie diese Bergleute, wie wir es gerade gesehen haben, unten in ihrer Gefangenschaft sich erinnert haben an Fetzen aus Gebeten und das Vaterunsers. Und viele waren ja auch gläubig, die da unten eingeschlossen waren. Aber jetzt mal als Bild auf die verlorenen Menschen. Manche beten vielleicht, wünschen sich Rettung und Befreiung. Die verlorenen Menschen brauchen Hoffnung. Und die Retter brauchen Retterliebe und Geduld. Der Film heißt ja 69 Tage Hoffnung. Sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Rettung sie erreichen würde. Und die Menschen in der Welt, die Jesus noch nicht haben, die brauchen Zeichen der Hoffnung von uns. Und was brauchen wir als Christen, als die Nachfolger von Jesus, als seine Botschafter in dieser Welt, als das Licht der Welt? Wir brauchen Retterliebe. Es ist ein altes, frommes Wort, aber es trifft es auf den Kern. Und ich merke, so gerne ich auch über das Evangelium spreche und es verkünde und so sehr ich mich freue, in dieser Berufung zu stehen und dieser Aufgabe als Pastor, so spüre ich doch, manchmal fehlt es mir wirklich an Retterliebe. Manchmal leide ich gar nicht darunter, dass die Menschen um mich herum verloren gehen für Ewigkeit. Macht es mir gar nichts aus. Interessieren mich meine eigenen kleinen Probleme viel mehr als die Verlorenheit der Menschen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns neu schenken lassen müssen von Gott. Worum wir auch als Gemeinde, als Christen beten müssen. Herr, schenk uns diese Retterliebe, die du hast. Gott, du hast alles gegeben. Du bist ein Mensch geworden, du bist ans Kreuz gegangen. Du hast dich selber hingegeben und ich glaube nicht, dass es damit aufgehört hat, sondern ich glaube, bis heute und in jedem Moment schlägt das Herz Gottes mit Retterliebe für jeden einzelnen Menschen. Und ich glaube, wenn uns das fehlt und wenn wir spüren, wir haben das nicht, dann fehlt uns irgendwann irgendwas auch an dieser Nähe und dieser Beziehung zu Gott. Das können wir uns auch nicht nehmen, aber wir können es uns schenken lassen. Und je näher wir zu Gott kommen, und je mehr wir Zeit mit ihm verbringen und ihn kennenlernen, sein Herz kennenlernen, an sein Herz kommen, desto mehr wird auch seine Retterliebe in uns wachsen und in uns brennen. Und dieses Verlangen entstehen, ja, ich möchte mich daran beteiligen, dass Menschen gerettet werden, dass sie aus ihrer Verlorenheit, aus ihrer Hoffnungslosigkeit, aus ihrer Gefangenschaft herauskommen. In Lukas Kapitel 15 wird einiges gesagt in Gleichnissen von Jesus über das Thema Verlorenheit. Das heißt dort, es pflegten ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und er isst sogar mit ihnen. Wann hast du das letzte Mal mit einem Sünder gegessen? Ihn eingeladen? Zeit mit ihm verbracht? Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Ich spüre das, das ist so mein Herzschlag. Nicht jeder von euch oder nicht jeder von uns ist ein Evangelist. Wir haben ja unterschiedliche Berufungen und Begabungen. Aber als Stefan mich fragte, wofür kann ich für dich beten, da habe ich gesagt, ich spüre, ich möchte mehr zu Menschen predigen, die Jesus noch nicht kennen und die ihn brauchen. Nichts gegen die Gemeinde. Ich liebe die Gemeinde. Wenn ich in den Gottesdienst schaue und ich schaue in die Gesichter, freue ich mich wirklich über jeden. Und das stimmt und das sage ich von Herzen. Aber wisst ihr, und ich habe es auch zu Stefan gesagt, was ich noch lieber machen würde, ich würde, wenn ich predige, gerne in Gesichter schauen, die noch keine Gläubigen sind und ihnen das Evangelium verkünden. Und er sagt, dafür bete ich, dass du Gott dir dafür Türen öffnet und dir dafür Gelegenheiten gibt. Und das ist mein Herz. Und hier sehen wir, deswegen mag ich auch diesen Text, dass auch das Herz Gottes ist. Er lässt die 99 gut versorgten, geretteten, satten Schafe, lässt er stehen und sagt, die kommen schon alleine klar. Ich mache mich auf und mache mich auf die Suche nach dem verlorenen Schaf. Das will ich finden. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schultern mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Da stand nicht bei Zachäus, sondern es stand hier in diesem Text. Lukas 15, das wird im Himmel mehr Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die keine Buße nötig haben. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an, kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie es findet. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, so ist auch die Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Als dieser Bohrer da, ich fand das so stark, dieses Bild, als der Bohrer da durchkam in das Refugium, da wo die Bergleute sich aufhielten, er konnte es gar nicht glauben. Konnte gar nicht fassen, dass ihnen das passierte oder ihnen das passierte, dass sie doch gefunden wurden. So ging es mir auch bei meiner Bekehrung. Ich konnte es kaum glauben vor Freude, dass mir ein neues Leben geschenkt wird. Und so eine neue Hoffnung, so ein neues Glück in mein Leben gekommen ist, das bis heute anhält. Und auch die Freude bei den Rettern. Ich glaube, es gibt keine größere Freude, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, als wenn wir miterleben als Christen, wenn wir einem anderen Menschen mithelfen können, dass er zu Jesus findet. Gibt es eine größere Freude? Für mich nicht. Und ich glaube, jeder von uns kann dazu beitragen, als ich darüber nachdachte, über diese Rettungsaktion und über diese Retterliebe, über den Einsatz der Rettungskräfte dort bei diesem Grubenunglück. Da haben Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Leuten mitgeholfen, dass diese Rettung möglich wurde. Auf irgendeine Art und Weise haben sie etwas beigesteuert. Da war nicht nur der Chefingenieur, sondern da waren viele Techniker und Leute, die die Bohrer bedient haben. Letztendlich die Leute, die die Bohrer gebaut haben, die sie gewartet haben, die die Retter mit Lebensmitteln versorgt haben und so weiter und so fort. Und dann die ganzen Menschen, die gebetet haben. Ich glaube, es haben tatsächlich während dieses Unglücks Millionen von Menschen gebetet für diese Bergleute. Jeder Einzelne ist wichtig an der Rettungsaktion. Jeder Einzelne von uns ist gefragt mit seiner Gabe. Und kein Anteil, kein Beitrag, den wir leisten können, um Menschen für Jesus zu gewinnen, ist zu klein oder zu gering. Jeder ist gefragt. Jeder ist nötig. Jeder Beitrag ist wichtig, damit es gelingt. Was für eine Freude, als der Bohrer durchgebrochen ist. Schauen wir uns die nächste Szene an. Ich habe noch geschrieben, aber nichts geht in all dem. Weder für die Verlorenen, die auch ihren Beitrag leisten mussten für ihre Rettung und ihre Befreiung. Zwar einen geringen, aber wir sehen es gleich, dass sie auch gefragt waren, und ich könnte noch viel dazu sagen, aber haben die Zeit nicht. Es braucht ein Wunder. Die Retter haben nicht aufgehört, bis der letzte Mann oben war. Sie haben alles gegeben. Und das Wunder von diesem Bergunglück war, dass alle 33 verschütteten Bergleute gerettet wurden. Bis heute am Leben. Und wie wir es hier gesehen haben, das waren die tatsächlichen Männer, die hier gezeigt wurden. Sie sind Brüder, sagen sie in Anführungsstrichen, bis heute. Und so ist es ja auch tatsächlich. Menschen, die gerettet werden, sie werden nicht nur in eine Beziehung zu Gott gerettet, sie werden auch in eine Gemeinschaft hineingerettet, in eine Bruderschaft, in eine Familie. Was für eine tolle Geschichte, die uns zeigt, dass Hoffnung so nötig ist, Rettung nötig ist, Retterliebe. Dass Gott jeden Menschen retten möchte aus seiner Verlorenheit. Und dass wir, die wir schon gerettet sind, alles dran geben müssen, um die noch rauszuholen, die noch in der Dunkelheit und in ihrer Verlorenheit stecken, in ihrer Gefangenschaft. Lass uns gemeinsam aufstehen am Ende dieses Gottesdienstes.